ARD.
Otz. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell.
Normalerweise war ich mir gar nicht so viel zu sprühen, aber die Stadt wird irgendwie immer trauer und so. Ne?
Eine Podcast-Serie in 5 Teilen.
Ist das überhaupt wichtig, dass das jetzt plötzlich Kunst ist?
Bei mir. Heute ist Kunst, gestern war Schmiererei. Ne? Aber ist auch nur Kunst, wenn man auch Leinwände macht. Ne?
2011. Der Plan für Otz, eine Lobby zu schaffen und ihn zum Künstler zu machen, wird immer mehr zu einer zentralen Strategie vor Gericht.
Ist das Kunst oder muss das weg? Das ist nicht nur der leicht abgewandelte Titel eines Kabarettprogramms, sondern auch eine Frage, die seit heute das Amtsgericht Barmbek beschäftigt. Denn angeklagt ist dort ein Mann, dessen Kunstwerke viele verärgern, weil er sie nicht auf Leinwänden malt, sondern auf das Eigentum anderer.
Seine Verteidiger verlasen eine vorbereitete Erklärung. Darin bezeichneten sie ihren Mandanten als Wahrzeichen Hamburgs, dessen Werk eine Bereicherung für die Stadt darstelle.
Die einen finden es ganz toll, finden es Kunst, die anderen finden es Schmiererei. Aber wenn es so gespalten ist in der Öffentlichkeit, dann kann es nach meinen Augen nicht strafbar sein.
Und ist es das? Der Schlüssel für Otz zur Freiheit? Die Kunstfreiheit? Das hört ihr in diesem Teil von Otz. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Folge 5, City of Otz.
Nur Andreas Beuth.
Moin, hier ist Kai.
Im vierten Stock auf der rechten Seite.
Aber die tut nichts.
Die holt dich mal ab. Komm rein.
2024. Ein Wohnprojekt zwischen Altona und Sternschanze. Die Herbstsonne strahlt in das Wohnzimmer von Andreas Beuth. Er war Walter Fischers Anwalt, ist heute in Rente. Überall stehen Bücher. Auf dem Tisch 2 Tassen Kaffee.
Ich habe einen Brief von ihm bekommen. Da war er längere Zeit schon im Knast und hatte gehört, dass es mich als Anwalt, als, glaube ich, engagierten Anwalt gibt. Und auf diesem Wege hat er sich quasi meinen Besuch gewünscht. Und dann bin ich hingegangen, habe ihn besucht, habe viel mit ihm geredet. Das Mandat Walter Fischer war immer sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber ich habe es einfach gern gemacht. Wir hatten auch sofort einen Draht zueinander.
Anwalt Beuth erzählt, wie er zusammen mit Walter Fischer jeden einzelnen Anklagepunkt in den teils 500 Seiten dicken Akten durchgegangen ist, um ganz kleinteilig jeden Tatbestand vor Gericht in die Befragung zu bringen.
Wir haben sehr akribisch auf der Sachverhaltsebene schon die Vorwürfe bestritten bzw. auseinandergenommen. Das ist ja immer nach demselben Schema gelaufen, irgendwelche Polizeibeamten oder irgendwelche Leute von der Hochbahn, die waren ja auch sein großer Gegner, haben dann irgendwas behauptet, dass sie aus einer großen Entfernung das und das gesehen haben. Und vor Gerichten, sehr intensiv befragt, sind einige dieser Zeugen dann auch umgefallen. Oder es gibt dann natürlich auch so Fragen, war denn da vorher schon Graffiti drauf oder hätte man das abwaschen können?
Die viele Arbeit macht er nicht allein. Oft ist es Teamarbeit.
Und ansonsten haben wir ihn ja sozusagen nach und nach als Künstler aufgebaut und gesagt, es ist völlig egal, ob das strafbar ist. Die Kunstfreiheit ist höher zu bewerten als so eine kleine Sachbeschädigung. So. Es gab sogar Professoren oder Kunstsachverständige, die diesen Aspekt, das fällt unter Kunstfreiheit, das kann nicht strafbar sein, sehr, sehr betont haben und wissenschaftlich auch untersucht haben. Und das war natürlich für uns gut, dass wir so quasi eine zusätzliche Argumentation hatten aus dem Bereich Oder so berühmte Leute wie Banksy oder so, die haben ja auch viele illegale Sachen gemacht. Und im Nachhinein wurde das dann richtig aufgewertet und als Kunst bezeichnet, obwohl es eigentlich strafbar blieb.
Der Sprayer Banksy, von dem Andreas Beuth spricht, ist weltweit mit seinen Graffiti berühmt geworden. Der Kunstbetrieb reißt sich um ihn. Wenn Banksy eine Wand besprüht, ist sie danach mehr wert.
Süddeutsche Zeitung, 27. November 2011. Wenn Banksy hier wäre. Geht es im Hamburger Prozess gegen den Sprayer Ods tatsächlich um die Kunstfreiheit?
Ja, aber dieser Banksy, den mögen die Leute ja, oder die Stadt London, ne? Mhm. Man ist auch, was in die Kasse bringt, ne? Oder Touristen kommen, ne? Bei mir ist es ja weniger, ne? Der macht ja so Figuren und mit Ratten und so und dergleichen, ne? Ich kann die Leute dann eben vielleicht etwas besser betreiben, ne? Ich brauche ja keine so Figuren und so. Mhm. Die hat eben eine andere Aussagekraft, ne? Die Bilder, wo ich mache, die kommen dann irgendwie so politisch rüber. Ja?
Er hat das angenommen, dass dieses als Künstler aufbauen sein muss, damit er weniger Knast kriegt. Oder am besten gar keinen mehr. Das hat er verstanden. Denn soweit hat er dann doch mitgespielt. Zwar immer widerstrebend, aber er hat mitgemacht.
Der kleine King, wie die Menschen ihn nennen, die ihm zugeneigt sind, zeigt seine Gemälde in weiteren Galerien, sogar in Berlin.
Rettet die Erde,
heißt eine Ausstellung. Eine andere?
Ods, der Untergrundkünstler, der spießigen Normalität im Wege steht mit seiner farbenfrohen Fantasie, von der er durch die bunte Natur inspiriert wurde.
Einerseits will Walter Fischer mit dem Kunstbetrieb nichts zu tun haben.
Andererseits hat sie ihm natürlich geschmeichelt. Er war denn als stiller Besucher auf dieser Ausstellung, hat sich nicht zu erkennen gegeben, hat so vor sich hingegrinst.
Und der Plan, die öffentliche Wahrnehmung von Ott zu verändern, trägt erste Früchte.
Also das gipfelte ja denn in Riesenartikeln, die haben das aufgegriffen, die Presse so, ne? Und auch so polarisiert.
Juristen nennen ihn einen Triebtäter. Galerien stellen ihn aus.
Staatsanwalt klagt Ods an. Künstler feiern seine Ausstellung.
Schmierfink Ods, ein schützenswerter Künstler.
Also ich finde es irgendwie wunderbar, so frisch und frei und munter. Mir gefällt's.
Wie sieht denn das aus, so eine Schmiererei hier? Die Leute würde ich bestrafen oder denen würde ich die Sozialhilfe kürzen oder was?
Das war die große Herausforderung, nicht nur zu akzeptieren, sondern zu verstehen, dass sowohl für Walter, den Menschen, als auch für den Künstler Oss es extrem wichtig war, also wesentlich war, nicht irgendwo eingesperrt zu werden in irgendeinen Begriff, in irgendeinen Blick, in irgendeine Kategorie.
Das ist Jorinde Retznikow, Kunsthistorikerin. Als Mitherausgeberin des Sammelbands Free Ods hat sie sich intensiv mit Walter Fischer und seinem Wirken beschäftigt.
Da ist Walter und da ist Oss. So. Und das ist so ein Spannungsfeld, aber man sollte jetzt nicht das eine mit dem anderen erklären. Mhm. Das, finde ich, wäre nur eine Falle.
Die Aufspaltung zwischen Walter Fischer und Ods. Seit Beginn dieser Recherche begleitet sie mich. Vor allem bei der Frage, wie viel Walter Fischer steckt in Ods?
Seine Arbeit geht über seine Biografie ja weit hinaus. Also er lässt die ja hinter sich. Oder hat es hinter sich gelassen, wenn er gemalt hat. Mhm. In dem Moment war er nicht Walter mit der Geschichte so und so, auch wenn die hier und da irgendwo mit eingespielt hat, sondern er ist ja weit darüber hinausgegangen und hat dann eine andere Welt geschaffen. Eine Welt, die er in sich hat kultivieren können, so den inneren Garten.
Seine Arbeit, sagt sie, umschreibt in unserem Gespräch öfter den Kunstbegriff.
Er ist dieser uralten Tradition der Funktion von künstlerischem Tun absolut treu gewesen, das heißt einfach der Gesellschaft mit Schönheit zu dienen, was von der Gesellschaft oft nicht so wahrgenommen worden ist, weil es ja keine einheitliche Gesellschaft mehr ist, die jetzt einen gemeinschaftlichen Kunstbegriff oder überhaupt einen Begriff von Schönheit hat. Deswegen auch die Konflikte oder die zwiespältige Haltung seiner Arbeit gegenüber. Aber im Grunde, das hat er ja immer wieder gesagt, und ich glaube, das sollte man sehr wörtlich nehmen, hat er hauptsächlich den öffentlichen Raum verschönert.
Und dass das nicht alle so sehen, ist ja kein Geheimnis.
Ja, aber das ist doch Schmiererei und so. Und quasi Kunst fängt irgendwo an. Mhm. Es gibt irgendwo eine Vorkunst, einen Bereich, wo das noch keine Kunst ist. Und dann ist irgendwann etwas Kunst. Aber ich meine, das, was sich da Ausdruck verschafft, ist ja eher so eine andere Formulierung für ich mag das oder ich mag das nicht. Ich denke, da ist das Wort Kunst eigentlich austauschbar in dem Zusammenhang und bezieht sich immer noch auf den uralten Kunstbegriff, also den musealen Kunstbegriff, ne, den bürgerlichen Kunstbegriff.
Ist denn das, was Sie gemacht haben, ist das Kunst auf der Straße?
Darüber lässt sich streiten, ne?
Und du, was denkst du darüber?
Dann müsste ich schon irgendwie... Ein bunter Farbblick. Ein bunter Farbblick ist einfach schon etwas aussagekräftiger als grau gestrichen. Ne?
Aber ich meine, entscheidend ist ja die Stellungnahme des, ich sag jetzt mal neutral, des Schöpfers selber, dessen, der da selber tätig ist. Und ich denke, die sollte man auch ehren, auf alle Fälle. Im Grunde hätte er sich selber verraten, wenn er dann am Schluss gesagt hätte, juhu, es ist ein Buch über mich erschienen, ich bin jetzt der Künstler.
Muss er auch nicht sagen. Andere tun das für ihn. Und während ich das hier erzähle, merke ich, ich mache das hier auch.
Ja, er ist sich selbst treu geblieben oder seiner Aufgabe, der Aufgabe, die er für sich adoptiert hatte und wahrgenommen hat und die er mit einem unglaublichen Eifer sein Leben lang verfolgt hat. Und da hat er ja recht. Das ist, wieso muss man das Kunst nennen?
Weil die Schublade, in die seine Arbeit gesteckt wird, mit darüber entscheidet, ob er frei ist oder im Gefängnis sitzt. Und da saß er, jetzt so 2012, schon insgesamt 8,5 Jahre mit Unterbrechung drin. Und um das einmal in Erinnerung zu rufen, mittlerweile ist er über 60 Jahre alt, geht immer noch raus und sprüht. Spürt aber körperlich auch immer mehr die Folgen.
Kein Wunder. Otz wird immer wieder verprügelt, hatte beim Sprühen einen Unfall mit einer Starkstromleitung, erlitt Verbrennungen. Zu dieser Zeit besucht Sozialarbeiter Reinhard Dannenberg ihn zweimal in der Woche. Er notiert in seinen Bericht, Herr Fischer benötigt eine dauerhafte, vertrauensvolle Unterstützung. Auch sein Kollege Michael Löbig kümmert sich um Otz.
Ich glaube fast, er kam damals auch aus dem Gefängnis. Das fällt mir jetzt so ein.
Das kann sein, ja. Das kann sein. Aus dem Gefängnis gekommen, wohnungslos, und dann wurde es wahrscheinlich an uns verwiesen, ja.
Was denken Sie, was war sein Antrieb, immer wieder hierher zu kommen?
Die Sicherheit, hier dem Zugriff der Polizei entzogen zu sein. Ich glaube, das war vor allen Dingen der Punkt. Vertrauen in das, dass ihm hier kein Mensch schaden will.
Für Walter Fischer waren die Räume des Selbsthilfevereins Mogwart damals wie ein Anker. Es gab eine Kantine. Menschen wie Dannenberg und Löbig, die ihm zuhörten und nicht verurteilten. Ihn ganz praktisch unterstützten. Ihm ein WG-Zimmer organisierten. In behördlichen Dingen zur Seite standen.
Das war ein autonomer Mensch und der wusste nicht, dass er hier einen Rechtsanspruch darauf hat oder darauf oder so. Das wusste er alles nicht und hat er auch nicht praktiziert. Also mit unserer Hilfe ja, aber eigentlich wollte er das. Er wollte nie ein abhängiger Mensch sein.
Reinhard Dannenberg schaffte etwas, was nicht vielen gelang.
Auf jeden Fall gelang es mir, sehr schnell einen guten Kontakt zu ihm aufzubauen. Also wir hatten über all die Jahre, finde ich, eine gute Beziehung. Ich habe viel gefragt, was er macht und wieso er es macht und warum er das nicht lassen kann.
Und hat er Ihnen jemals gegenüber erwähnt, warum er das macht, warum er immer wieder rausgeht und malt?
Nee, das hat er nie getan. Das ist eine Deutung von mir. Ich denke wirklich, er wollte seine Spuren hinterlassen. Es gibt ja auch Literaten oder wie auch immer, die das war. Es ist ja eigentlich ein gesundes Empfinden. Und das war der Weg, den er so gehen konnte. So, und dass er dann einen Gefängnisaufenthalt in Kauf nahm, das war so ein bisschen selbstverständlich. Da hat er gedacht, ihr könnt mich mal. Das hat er nicht ernst genommen.
Und gehörte Herr Fischer ins Gefängnis?
Nein, auf keinen Fall. Also finde ich. War nur verkehrt. Kommen mir fast die Tränen, aber das finde ich. Nee, finde ich, war nur falsch. Man hat ihn immer weiter da reingetrieben, ne?
Und eine ganze Gruppe versucht alles, dass sich das ändert. Beuths Anwaltsteam wächst, sein Galerist initiiert weitere Ausstellungen. Es gibt Soli-Aktionen in der Roten Flora und auf 1. Mai-Demos Schilder wie Hamburg ohne Otz ist München oder Free Otz. Und in einem Berufungsverfahren 2012 passiert's dann. Monate Gefängnis ohne Bewährung werden umgewandelt in 1500 Euro Geldstrafe. Also kein Gefängnis. Die Strategie geht auf.
Die Rechtsauffassung, Graffiti im öffentlichen Raum grundsätzlich der Kunstfreiheit zu entziehen, ist überholt, sagte der Richter. Dennoch gäbe es keinen Freibrief unter Rechtfertigung der Kunstfreiheit, Text überall anzubringen.
Auch wenn es nur ein Aspekt von vielen ist und jetzt kein richtungsweisendes Urteil im Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum darstellt, der Erfolg ist groß. Walter Fischer muss die letzten 2,5 Jahre seines Lebens nicht mehr ins Gefängnis.
Ich glaube, was wesentlich war, war nicht so sehr dieser juristische Sieg, sondern ich glaube, das Wesentliche war, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich sag's trotzdem so, dass plötzlich der Mensch Walter Fischer mehr in den Fokus gerückt ist. Dass da jemand ist, der etwas zu sagen hat und das im öffentlichen Raum durch seine zeichengebendes Wirken tut.
2024. Eine Küche auf St. Pauli. Svens Wohnung. Hier sitzen Kai und Sven zusammen mit Andreas Blechschmidt.
Ja, genau. Der Andreas, der die ganze Zeit in dem Interview zu hören ist. Er war Anwaltsgehilfe von Anwalt Beuth und ebenso Mitherausgeber von Free Odds, das 2014 erschien.
Das Buchprojekt hatte zwei Ideen. Den Künstler Walter bekannter zu machen und mit dem Erlös des Buchs wieder auch Prozesskosten finanzieren zu können.
Ihr beide habt euch daran kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, als es darum ging, einen Text über Walter zu schreiben. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen bei euch in der Kanzlei und haben da mehr als 2 Stunden geredet.
Und so ist dieses Interview entstanden.
Das ist jetzt eingeschaltet.
Das ist jetzt eingeschaltet. Ich hoffe, das funktioniert ja,
aber
auch.
Da hätte ich vielleicht mal vorher zum Ding gehen sollen, zum Rondo, wie heißt das?
Zum Logopäden.
Ja, dass man so ein Genuschel bei mir rausplappte.
Ich verstehe das eigentlich gut.
Versteht man fast so gut wie im Traumpapagei. Ne?
Also ich weiß die Situation noch ganz genau.
Ja, wir haben da am Tisch oben im 1. Stock gesessen. Ja. Das habe ich auch noch sehr klar im Blick. Und im Ohr vor allen Dingen.
Was ich vorher nicht wusste, ist, der konnte auch richtig lustig sein. So, das kommt in diesen Aufnahmen immer wieder raus. Und interessanterweise, alle Leute, die so ein bisschen näher an ihm waren, der Sozialarbeiter, die Barbara Uduvarella, These natürlich, die erzählen immer wieder, dass das so ein aufgeweckter, ganz schneller, lustiger Sprachhumor auch war. Und das ist ja was ihm sein ganzes Leben lang genau das Witz, Scharfsinnigkeit und so was abgesprochen wurde.
Ja, der hat definitiv einen Schalk im Nacken. Punkt. Ich glaube, dass es kein größeres Unglück gab für Walter in einem Moment, wo er eigentlich so eine Perspektive nochmal auf ein schönes Leben hatte, finde ich. Juristisch war die ganze Sache irgendwie endlich so in sichere Gewässer manövriert worden. Es hätte eigentlich so ein Punkt sein können, wo er einfach auch die Anerkennung und die Wertschätzung, die er eigentlich sein ganzes Leben nie erfahren hat, und dass das jetzt etwas war, was so eigentlich für ihn auch greifbar gewesen ist. Und da ist es wirklich eine beschissene Scheiße, dass er diese S-Bahn nicht gesehen hat.
Walter Josef F. hatte diese Gleise wohl schon einige Dutzend Mal überquert. Ein ganzer Löschzug mit Teleskoparm war gestern gegen Mitternacht nötig, um die 5 Meter Böschung hinab zum Verunglückten zu gelangen.
Er war gestern im Büro, weil es dann mal wieder eine neue Vorladung in einem neuen Verfahren gab und er eine Vollmacht für mich unterschrieben hat. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es die letzte Vollmacht ist.
Walter Fischer stirbt am 25. September 2014 um 22.24 Uhr.
Hamburger Morgenpost. Otz ist tot. So einen gibt es nicht nochmal. Hamburg bleiben seine Smileys als Erinnerung an einen, der anders war.
Hamburger Abendblatt. Der selbsternannte Schmierfink wurde von einer S-Bahn erfasst. Man könnte es, wollte man besonders zynisch sein, einen Arbeitsunfall nennen.
Sein Leichnam wurde noch am Abend zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht.
Auf den Zügen und an den Hauswänden Hamburgs wird sichtbar, wer da gestorben ist. Das NDR-Fernsehen berichtet.
Ein Phantom geht um in Hamburg. Oz, einer der aktivsten Graffiti-Sprüher aller Zeiten, ist Ende September gestorben. Trotzdem schwappt eine wahre Welle an neuen Oz-Bildern und Graffiti mit mehr oder weniger verdeckten Hinweisen auf ihn über die Stadt. S-Bahnen, Regionalzüge, Hauswände, Oz Werk scheint so lebendig wie eh und je. Wir treffen Kai, seit 15 Jahren Teil der illegalen Sprüherszene und einer derjenigen, die für ständig neue Oz-Bilder im Stadtbild sorgen.
Bevor es verwirrend wird, das bin nicht ich. Auch wenn das jetzt echt ein guter Story-Twist wäre.
Es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich im Jahr mehrere hundert oder tausend Ortszeichen jetzt auch dazukommen werden. Und das wird auch nicht aufhören. Was die Hamburger Szene angeht, gibt es doch eine Übereinkunft, dass sein Name aufrechterhalten werden muss.
In diesen Tagen wird auch die Beerdigung vorbereitet. Durch Spenden kommen schnell 9.000 Euro zusammen. Der Sarg steht in der OZM Gallery. Weggefährtinnen und Unterstützer bemalen ihn bunt. In einem Raum des Bestattungsunternehmens Trostwerk wird Walter Fischer aufgebahrt. Wer ihm nahe stand, kann sich verabschieden. Empfangen werden die Trauernden von Andreas Blechschmidt.
Also ich bin ja der Mann der vielen Berufe gewesen.
Anwaltsgehilfe von Andreas Beuth, Buchherausgeber.
Auf all diesen Ebenen bin ich Walter begegnet. Aber was ich sehr bedauere, dass ich ihm als Bestatter begegnen musste. Es soll eine große Trauer- und Abschiedsfeier auf dem Ohlsdorfer Friedhof geben. Und es war dann tatsächlich so, dass die größte Feierhalle auch voll war. 500 Leute, denke ich, waren da.
Der 17. Oktober 2014 war ein sonniger Tag. Vor der Halle der große Leichenwagen des Trostwerks. Ein Aufkleber macht daraus für heute ein Trotztwerk. In der Halle ganz vorne der bunte Sarg, umgeben von drei Gemälden von Otz. Darunter der Mond schien hell.
Und dann gab es eben verschiedene Redebeiträge, es gab Musik. Und dann ist eben der Sarg aus der Kapelle rausgetragen worden und auf so einem Barwagen ist er dann also über den Friedhof dann zum Grab gebracht worden. Das ist so eine Strecke von knapp 2 Kilometern ungefähr gewesen.
Das Hamburger Abendblatt schreibt, wäre er noch am Leben, würde Walter Josef Fischer sich an diesem Oktobertag vermutlich so fühlen, wie er sich immer gefühlt hat. Verfolgt und umzingelt. Denn es sind rund 350 Trauergäste zu seiner Beerdigung auf dem Ohlsdorfer Friedhof erschienen.
Da sind Bengalos gezündet worden, Rauchbomben, es wurden Transparente hochgehalten und es war nochmal so eine richtige kleine, schöne, ungewaschene, schmutzige Demo, die da über den Friedhof gelaufen ist.
3 Polizisten gehen am Ende des Zugs mit. Luftballons tanzen durch die Luft. Ein Banner sagt, Otz hat uns die Stadt vererbt. Ein Schild verspricht, Walter, der Kampf geht weiter. Am Grab angekommen, wird der Sarg in die Erde gelassen. Applaus brandet auf. Es lebe der Sprühling steht auf einer Schleife. Daneben eine Farbdose, Black. Als es um das Grab herum leerer wird, ist die ganze Grube mit bunten Ballons gefüllt.
Es war einfach nochmal eine schöne, also wirklich schöne Verabschiedung von ihm. Und ich würde da auch nicht von einer Trauerfeier sprechen, sondern da haben ihn nochmal wirklich alle sein Leben auch gefeiert.
Ja, der plötzliche Tod von Walter war totaler Schock für mich, hat mich völlig umgehauen. Und nach seiner Beerdigung hatte ich dann immer das starke Bedürfnis, also so oft wie möglich zu seinem Grab zu gehen und eine Kerze anzuzünden und ihm einfach nahe zu sein.
Das Grab von Otz heute. Überall sind Blumen. In der Mitte ein Kringel aus Kieseln. Wir werden dich nie vergessen, steht auf einem Stein. Sven und ich treffen Xena, eine langjährige Freundin von Walter Fischer.
Ja, da haben viele Leute nach seinem Tod zusammengesessen und beratschlagt und haben sich dann für einen Grabstein entschieden, der der Form eines Stromkastens entspricht, ein stilisierter Stromkasten sozusagen. Die hat er ja so gerne bemalt, weil die ja auch so grau und langweilig waren.
Wir haben immer gedacht, dass das natürlich vom Material her auch gut ist, wenn andere Leute den besprühen wollen als Hommage oder Ehrerbietung. Ja. Das ist aber komischerweise eigentlich nicht passiert.
Nee, wundert mich auch.
Es ist ruhig hier, aber nicht immer. Walter Fischer bekommt öfter Besuch. Manchmal trifft Xena diese Menschen, wenn sie gerade das Grab pflegt.
Es war dann kurz nach seinem Tod, so im ersten Jahr ungefähr. Ich war also mehrmals die Woche hier und dann stand dann plötzlich so ein alter Mann, so ein alter Sack vor mir mit seinem Gehstock und schimpfte und pöbelte drauf los, Schmierfink und endlich hat das ein Ende. Und das war also furchtbar und schrecklich.
Einmal wurde das Grab mit Teerfarbe übergossen. Die ging nicht mehr weg. Da hat Xena Perlen draufgeklebt.
Und dann gab es irgendwann so einen abartigen Schmähbrief auf seinem Grab.
Seine Narrenhände beschmierten alle Wände. Nun hat ihn Gottlob der Teufel geholt.
Und dann habe ich Andreas Blechschmidt angeboten, dass ich mich erstmal um die Grabpflege kümmern möchte. Ja, und das ist dann irgendwie bis heute so geblieben.
Augen, Nase, Mund, Gesicht. Eine Aufnahme des Hubble-Teleskops zeigt einen Smiley im Universum. Zwei helle Galaxien und Linien von gebeugtem Licht erscheinen wie ein lächelndes Gesicht.
Das Smiley, das mir jeden Abend einen guten Feierabend gewünscht hatte, ist weg. Viele von Walter Fischers Zeichen verschwinden aus dem Stadtbild. Aber es ist auch noch super viel da. Wie sagte der langjährige Sprüherfreund These nochmal? Auch 10 Jahre nach seinem Tod, er ist immer noch der Chef. Und seine Legacy bleibt bestehen. Es entstand mit dem Internetprojekt City of Otz eine interaktive Karte von Hamburg, in der Fotos von seinen Zeichen gesammelt werden. Otz war Teil weiterer Ausstellungen, in der Bundeskunsthalle in Bonn zum Beispiel. Ein Originalstromkasten mit einem Otz-Smiley steht im Museum für Hamburgische Geschichte. Viel ist passiert.
Später kamen dann aber unheimlich viele nette Leute, viele, die ihn überhaupt gar nicht gekannt haben. Also auch viele sehr ältere Leute, zwischen 70 und 80, die ihn nicht kannten und aber trotzdem mal sein Grab sehen wollten. Fand ich ziemlich rührend. Dann einige Leute so aus der FC St. Pauli-Fanszene. Und dann kamen noch unheimlich viele Leute hier vorbei, die ihm schöne kleine selbstgemachte Geschenke ans Grab gelegt haben. So selbst bemalte Steine mit Smiley-Gesichtern drauf oder ähnliches oder bunt bemalte Sachen wie lieben Farbe und all so ein Kram. Und die werden leider immer sehr, sehr schnell gestohlen.
Auch heute noch findet man Tags wie Rest in Peace Otz in frischen Graffitis. KunstwissenschaftlerInnen nehmen sich seines Werks an. Leinwandbesitzer streiten sich, ob ihr Bild ein Otz-Original ist. Filme werden gedreht, Bücher geschrieben. Es wird daran gearbeitet, von ihm besprühte Wände für die Zukunft zu erhalten. Zum 10. Todestag proklamierten die Ultras bunt und groß im Stadion Walter Josef Fischer für immer.
Und was geblieben ist, mein persönliches Antidepressiva, seine bunten Bilder und in Formen und Farben, die einfach überall immer noch irgendwo auftauchen.
Ja. Da gleichen wir uns. Ich bin gestern wieder an einem Smiley vorbei und ich bekomme, egal wie schlecht ich drauf bin, ein klein bisschen bessere Laune, wenn ich so ein Walter-Zeichen sehe. Auch obwohl sie gar nicht als gute Laune gedacht sind. Wenn ich einen Kringel sehe oder denke so, oh, dann Walter war hier. Das kann jetzt kein so schlechter Ort sein.
Ich habe mich mit Sven vor ein paar Monaten auf den Weg gemacht, um rauszufinden, wer der Künstler Otz war. Gelandet bin ich bei dem Menschen Walter Fischer. Und bei allen Fragen und Widersprüchen, mit denen die beiden mich zurücklassen, was ich sicher weiß, da war mal dieser Mann und hat gesprüht und hat bei so vielen Menschen etwas bewegt. Rest in Peace, Walter Fischer.
Wie lange geht das jetzt noch so weiter?
Mit dem Rumgeschmierer.
Mit dem Rumgeschmierer?
Mhm. So ist ja natürlich Lust drauf. Ne? Gibt an, was ich noch viel zu tun. Ne? Von wegen alles schön steril und so. Ne? Da muss dann mal irgendwie da gekontert werden. Ne? Das sehe ich gar nicht ein. Ne? Mhm. Die Stadt gehört allen. Ne?
Otz. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Skript, Sound und Regie, Kai Sieverding. Skript, Recherche und Dramaturgie, Sven Stillig. Erzählstimme, Melina von Gagern. Zitatstimmen, Vanessa Wohlrath und Joachim Dix. Originalmusik von Philipp Püschel und Kai Sieverding. Redaktion, Christian Lerch, Joachim Dix, Rebecca Leiter. Hospitanz, Lisa Ehrenburg. Produziert von Audiofühl für SWR Kultur, NDR Kultur und ARD Kultur. Besonderer Dank geht in dieser Folge an Kathleen Götsche, Sarah Goff-Rohloff, Nils Grefsen, Sarah Levy, Cornelius von der Reh und Kadi Sieben.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther sprechen dort über einige der spannendsten Kriminalfälle, die in diesem Gerichtssaal, dem 237 in Hamburg, verhandelt werden. Es geht um illegale Autorennen, Auftragsmorde oder Tötungen im Cannabiswahn. Und um Fragen wie, wann ist man im juristischen Sinne eigentlich schuldig und wann nicht? Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Wie ist es in Untersuchungshaft? Und wem droht die überhaupt? Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD Audiothek. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Den Link packen wir euch in die Shownotes.